Hallo und herzlich willkommen hier zum Podcast Signals for Life, ja, zu unserer zweiten Folge zum Themenschwerpunkt Long-Covid bei Kindern, ganz explizit eben am Augenhintergrund geforscht. Unsere Experten aus Jena und aus Ilmenau /Krems. Und ich freue mich ganz herzlich, dass Sie wieder bei uns dabei sind. Falls Sie jetzt, unsere ZuhörerInnen, heute das erste Mal einschalten, dann würde ich fast sagen, drücken Sie sofort auf Pause. Hören Sie sich nochmal Folge 9 an, dann erfahren Sie nämlich nochmal genau, was ist Long-Covid, was ist Long-Covid bei Kindern, was machen Dr. Wilser und Professor Klee eigentlich genau, wie sieht die Forschung dort aus. Das muss man vielleicht auch berücksichtigen, wenn man mit Kindern forscht. Und wir beschäftigen uns aber heute damit, was ist überhaupt wirklich jetzt technisch Sache. Also wir gehen mal ein bisschen in die Tiefe, was die Technologien betreffen und auch, was bringt die Zukunft. Also was hat vielleicht Dr. Wilser für einen Wunsch, der ihm seine Forschung in Zukunft noch komfortabler gestalten könnte, quasi an Herrn Klee und umgekehrt. Wo sagt Herr Klee, ach Mensch, wenn ich das medizinisch vielleicht doch noch mehr wüsste oder wenn das ein bisschen besser wäre, dann könnte ich umso besser meine Technologien verwirklichen. Also ganz spannende Fragen werden wir uns auf jeden Fall jetzt mit beschäftigen. Und ich würde einfach zu Beginn, damit wir wieder reinkommen ins Thema, Sie, Herr Klee, fragen, Sie haben ja schon in Folge 9 uns erklärt, was so ein bisschen von technischer Seite quasi dort abläuft. Aber vielleicht nochmal ganz konkret. Also was konnte quasi bis jetzt mit Ihrer Forschung durch genau welche Technologien schon herausgefunden werden? Welche Technologien spielen überhaupt eine maßgebliche Rolle bei Ihrer Forschung?
Okay, also dann bleiben wir am besten bei diesem, ja, bei diesem Augen. Technologie-Thema. Ich hatte das in der letzten Folge ja versucht zu erklären, wie so eine Funduskamera funktioniert und hatte Wert darauf gelegt, nochmal festzuhalten, dass das nicht so einfach ist, in das Auge reinzugucken. Also die Zugänglichkeit ist natürlich gegeben und Dr. Filser hat das sehr schön erklärt. Das Auge ist ein Fenster in unseren Körper hinein, also das ist wunderbar. Wir haben ein bisschen Probleme, das Licht, was sehr, sehr schwach zurückfällt, also was in einem ganz kleinen Anteil reflektiert wird, auch zu messen. Das machen wir messbar, indem wir die Funduskamera einsetzen. Und das ist auch so ein bisschen der Aufhänger gewesen in der letzten Folge. Und diese Funduskamera, die ist von der Technologie her relativ alt. Also im Prinzip geht es auf Experimente von Helmholtz zurück. Viele Jahrzehnte, Jahrhunderte muss man schon fast sagen, ist dieser Gedanke, in das Auge hineinzublicken, schon alt. Perfektioniert durch so ein Gerät namens Funduskamera. Und wir setzen diese Technologie eben in verschiedenen Fragestellungen ein und versuchen rauszufinden, an welchen Stellschrauben muss gedreht werden, um besser an die Signale des Augenhintergrundes zu kommen. Da sind wir wieder bei diesem Thema, was ich auch schon angeführt habe. Ja, wir suchen Signale, die uns sichere, gesicherte, signifikante Zusammenhänge zeigen. Und eine Idee war nun, bei dieser Funduskamera, ja, die Methodik der Stimulation zu integrieren. Das ist direkt verknüpft mit den Messungen, die wir in unserem Projekt, in unserem Kinder-Covid-Projekt machen. Denn das hatte ich auch so ein bisschen verschwiegen. Und ich habe berichtet, dass die Gefäße am Augenhintergrund niemals passiv sind, sondern dass die kleine Regulationen ausführen. Die sind in der Regel so klein, dass man die nicht gut messen kann. Also das heißt, da wäre eine sehr hohe Unsicherheit in den Messdaten. Und was man braucht, ist eine gezielte Provokation für das visuelle System. Visuelles System, haben wir das letzte Mal auch schon gehört, naja, der Einstieg da rein ist eben, sind die Sehsinneszellen mit den Zapfen und Stäbchen, die die Wahrnehmung vermitteln. Und die möchten wir ja auf eine etwas deutlichere Art provozieren. Wir sagen also nicht nur, ja, schauen Sie mal in ein Licht, das leuchtet nun in das Auge rein und dann wird schon irgendwas passieren, sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Sehsinneszellen nun aktiv möglichst viel Verarbeitung initiieren. Und das machen wir, indem wir dieses Licht, was wir zum Beobachten nutzen, eben periodisch unterbrechen. Das heißt, für den Patienten, für die Patientin, die vor diesem Gerät sitzt, und eben auch für die Kinder, entsteht der Eindruck, als ob dieses Licht nicht permanent an ist, sondern das geht an, aus, an, aus, an, aus. Also dieser Flicker, der durch das Unterbrechen des Beleuchtungslichts entsteht, das ist der eigentliche Reiz für die Sehsinneszellen. Und der ist so stark, dass der metabolische Bedarf, den jetzt diese Sehseneszellen nun anmelden, so groß ist, dass die Regulation der Gefäße in einen Bereich hineinragt, den wir sehr gut messen können. Um mal ein paar Größenordnungen zu nennen, also wir schauen uns Gefäße an, die liegen so im Größenbereich 150 Mikrometer und kleiner. Dr. Filser hat den Begriff der Mikrozirkulation schon eingeführt. Das ist alles unter 300 Mikrometer. Und die Gefäße, die wir wirklich vermessen, liegen eben noch ein bisschen darunter. Man kann sich vielleicht vorstellen, so ein Haar, das hat so 50 bis 80 Mikrometer. Also das ist jetzt schon eine Struktur, die relativ filigran ist. Und die natürlich beobachtet werden muss, die messtechnisch zugänglich gemacht werden muss. Und die kleinen Veränderungen in diesen kleinen Gefäßen, die müssen dann noch so stark sein, dass die sich eben signifikant ja von der, beispielsweise von der Normantwort abheben. Ne? Also wo eben nicht so viel passiert, wollen wir eben einen Unterschied feststellen. Und dabei ist der Flicker, den ich jetzt eingangs erwähnt habe, ganz entscheidend. Und wir haben damit begonnen, diesen Flicker mechanisch auszuführen vor vielen Jahren. Also die Technologie ist in Ilmenau mitentwickelt worden. Und dann kann man sich vielleicht das so vorstellen, dass man dann eine kleine Scheibe hat, die unterbrochen ist von so einem Bereich, wo man eben durchstrahlen kann. Und wenn man diese Scheibe in den Beleuchtungsstrahlengang hineinbringt und die dann in Rotation versetzt, dann hat man immer so einen Bereich, da kann das Licht durchscheinen und in einem anderen Bereich, da wird es geblockt. Und das wäre beispielsweise ein mechanischer Flicker. Das ist natürlich alles andere als moderne Technologie und ich kann das auch sehr, sehr schlecht regulieren. Und ich kann zusätzlich eigentlich keinen Einfluss auf den Flicker selbst nehmen, also wie der denn aussehen soll. Man kann sich schon vorstellen, der kann jetzt nicht nur dunkel-hell, sondern man könnte in diesen Flicker auch andere Informationen reinpacken. Das ist eine Forschung, die noch ansteht, aber was ich damit sagen will, ist, dass wir viele Jahre auf dem Gebiet der Stimulation geforscht haben. Also wie kann man diesen Prozess der metabolischen Auslenkung optimieren? Wie kann man diese Flicker-Technologie optimieren? Und wir sind im Endeffekt jetzt an einem System angekommen, wo wir einen elektrooptischen Flicker einsetzen. Das kann man sich so vorstellen, dass man ein Element in den Beleuchtungsstrahlengang hineinbringt, was ich über eine Elektronik ansteuern kann. Und je nachdem, wie das Signal dieser Ansteuerung aussieht, verändert sich die Transmission dieses Elementes. Und bildlich gesprochen ist das wie ein kleines Display. Das heißt, das Display, was wir vor uns haben, weil wir jetzt hier uns gegenseitig anschauen können in den Monitoren, das funktioniert auf eine ganz ähnliche Art und Weise. Das ist also auch ein elektrooptisches Element, was auf eine ganz spezielle Art und Weise Informationen beeinflussen kann. Und das ergibt dann das Bild, was wir sehen, wenn wir jetzt in dieses Display hineinblicken. Und diese Information, die das Display generiert, die können wir genauso generieren im Bereich der Funduskamera. Also wir haben da auch ein Display eingesetzt, das nennen wir Mikrodisplay, weil es ganz klein ist. Das ist im Beleuchtungsstrahlengang, das habe ich jetzt eingangs schon gesagt. Wir können das auf eine ganz spezielle Art und Weise ansteuern und können da beispielsweise eine Hell-Dunkel-Sequenz generieren. Das ist dieser Flicker, den wir brauchen. Ohne den können wir keine deutliche Auslenkung unseres physiologischen Systems beiführen. Wir können aber auch dafür sorgen, dass wir mit diesem Display Informationen in das Auge bringen, was eben nicht nur hell-dunkel ist, sondern man könnte Muster in das Auge projizieren, man könnte Fixationsmarken in das Auge projizieren. Da werden wir, denke ich, am Ende dieses Podcasts nochmal drauf kommen, weil das ganz entscheidend ist, um die Aufmerksamkeit von Kindern zu fangen. Dr. Filser hat im letzten Podcast erwähnt, ja, da ist so ein Kreuz, auf was die Kinder blicken müssen, damit die sozusagen in der Untersuchungszeit möglichst wenig ihr Auge bewegen, dient dieses Kreuz als Fixationshilfe. Das kann man mit diesem Display, was wir eingebaut haben in das System, eben auch anders gestalten und kann das so geschickt gestalten, dass es für das Kind einen gewissen Reiz darstellt. Es möchte dann dahin schauen und ist vielleicht bereit, über die 6 Minuten doch aufmerksamer in das Gerät zu blicken. Also das ist Forschung, die wir in den letzten Jahren gemacht haben. Einmal nicht alleine gemacht, haben wir zusammen mit Industriepartnern gemacht. Es ist auch eine Firma in Jena dran beteiligt, die Imedos GmbH, die hier auch diese Geräte mitentwickelt in Kooperationsprojekten, die wir auch schon durchgeführt haben. Aber das ist eine ganz, ganz spannende Sache, weil wenn man diesen Prozess klug gestaltet, der in der Lage ist, diese Gefäßregulation auszulösen, kann man sicherer, signifikanter Signale ermitteln, die dann wieder dem Mediziner zugutekommen, der aus diesen sicheren Signalen eben bessere diagnostische Erkenntnisse ableiten kann. Und da schließt sich der Kreis wieder. Also die Technik, die wir hier machen, das ist also keine Technik zum Selbstzweck, sondern die hat eben spezielle medizinische Anwendungsfälle. Und auf die gehen wir ein. Und diese Display-Technologie, die in der Funduskamera jetzt integriert ist, das ist jetzt ein fester Bestandteil auch von dem Gerät, was Dr. Felser schon einsetzt. Und da wird es in Zukunft ja noch weitere Forschungen geben, um das eben weiter zu optimieren, um eben noch besser ja, diesen Untersuchungsablauf gestalten zu können und um eben noch bessere Signale, stärkere Signale, signifikantere Signale ermitteln zu können.
Beeindruckend. Es ist, finde ich, super, super spannend. Mit dieser Technologie forschen Sie ja jetzt, wenn ich das richtig in Erinnerung behalten habe, seit genau ungefähr einem Jahr, genau, eben mit den PatientInnen. Kann man jetzt nach dem Jahr schon erste Ergebnisse festhalten? Können Sie irgendwie schon sagen, das zeichnet sich ab? Und wo würden Sie sagen, wo kann man dann mit den Ergebnissen hin? Was ist das Ziel Ihrer Forschung, Herr Wilser?
Ja, muss ich erstmal sagen, die Technologie ist in Entwicklung seit ungefähr 25 Jahren, ne, wird da permanent dran gearbeitet. Da ist angefangen worden, an auch der Uni Jena sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Ja, also so lange wird dann mit dieser Technologie geforscht. Ich beschäftige mich seit ein paar Jahren damit, nur eben in anderen Projekten. Und in Bezug auf Long-Covid, da natürlich noch nicht so lange. Ne? Das gibt es ja noch nicht so lange, Gott sei Dank. Und das also erst seit einem Jahr. Wir haben angefangen und die Idee kam eigentlich auch zuerst über die akutkranken Patienten. Also klar war, das ist nicht nur eine Lungenerkrankung. Dann gab es immer mehr Berichte, die gesagt haben, Mensch, guckt euch die Gefäße an. Da entstehen ganz viel Trompen, also Blutgerinnse. Da ist eine Dysregulation und wir sehen in den Gefäßwänden eine sogenannte Endothelitis, also eine Entzündung der innersten Gefäßschicht und die ist maßgeblich für die Regulation verantwortlich. Ja, und wir sehen also eine sogenannte endotheliale Dysfunktion bei den Patienten. Ja, da gab es zunehmend Berichte dazu. Und dann kam uns eben der Gedanke, ja, Moment mal, wir glauben ja, dass wir in der Lage sind, diese endotheliale Dysfunktion bei anderen Krankheitsbildern, weil die gibt es auch zum Beispiel bei Hypertonie, bei Fettstoffwechselstörung, bei Diabetes, überall, das sind Erkrankungen, die sich auch am Gefäßsystem abspielen, wo man eben eine endotheliale Dysfunktion hat. Und wir sind eben der Meinung, wir können das darstellen mit diesem System. Und dann kam die Idee, okay, wir fangen mal an und gucken bei den akutkranken Patienten, sehen wir denn da was? Und dann bin ich hier auf die Corona-Station gedackelt mit dem Gerät. Das ist ein ganz schöner Kasten, auch eins der Probleme der Methode, nicht so ganz günstig. Ich habe also einen großen Klumpen Gold vor mich hergeschoben in die Patientenzimmer, um damit zu versuchen, diese doch erheblich beeinträchtigten Patienten mit Sauerstoffbedarf dazu zu bringen, auf dem Stuhl zu sitzen und da reinzuschauen. Das ist also fast noch schwieriger gewesen, als jetzt Kinder zu untersuchen. Und habe dort tatsächlich auch gesehen, dass diese Signale, die wir eben erwarten, nämlich wir erwarten, dass sich die Gefäße erweitern, wenn wir sie provozieren, weil das ist die Funktion. Ja? Das Organ braucht Blut und die Gefäße müssen das Blut dahin bringen. Und das tun sie in der Regel, indem sie sich erweitern. Und das ist das, was wir messen können. Und das haben sie nicht getan, in der Art, wie sie das bei gesunden Patienten tun. Das kann man wieder diskutieren. Ne? Die stationär kommen, das sind die ich untersucht habe, die am schwersten krank sind, sind in der Regel auch die mit den meisten Vorerkrankungen. Ja, da muss man wieder überlegen, liegt das nun an der Vorerkrankung? Wir wissen ja schon, Hypertonie, Diabetes, Adipositas, all das sind Dinge, die Risikofaktoren für einen schweren Verlauf der Covid-Erkrankung sind. All das sind auch Risikofaktoren für eine beeinträchtigte endotheliale Funktion auch vorher schon. Ja, das also dann auseinanderzurechnen, dann braucht man wieder genügend Zahlen, das ist alles nicht so ganz einfach. Aber daher kommt die Idee, erstmal sich überhaupt ein altes, und so funktioniert Medizin in der Regel. Wir nehmen Methoden, die wir schon kennen, versuchen sie auf neue Dinge anzuwenden. Das ist so ein bisschen wie, ich habe einen haufenweise Schlüssel und gucke, passt denn davon irgendwie einer in das Schloss? Schließt der was auf? Kann ich damit dann irgendwie mehr reingucken? Das ist ganz oft die Idee bei solchen Forschungsgedanken. Und nachdem man nun gesehen hat, also bei den akuten Patienten, da sehen wir ein Signal, wir unterhalten uns ja über Signale, dann war natürlich dann der Weg nicht mehr weit zu sagen, naja, aber wenn die denn fortwährend unter Problemen leiden, ja, möglicherweise spielt das eine Rolle, dass sich das Gefäßsystem eben nicht erholt. Und deswegen schauen wir das auch dort an. Und letztendlich ist das Signal auch da, nur sehr viel schwächer. Was für uns heißt, wir müssen viel, viel mehr Patienten untersuchen, um Signifikanz zu erreichen.
Wo würden Sie denn sagen, wo soll es hingehen? Also Oder kann man das überhaupt jetzt schon sagen? Oder ist es erstmal nur eine Datenerhebung und dann mal gucken, was wir damit machen können?
Nee, ich habe schon auch präzise Vorstellungen. Auch bei den Akutkranken hat man eigentlich die Vorstellung, wir wollen am liebsten ein System haben, was frühzeitig einen schweren Verlauf erkennt. Da haben wir noch nicht genug, um das sicher sagen zu können. Ja, aber das wäre sozusagen, dann hätte die Methode richtig Sinn, wenn wir also alle, die an Corona erkranken, damit untersuchen und zeigen können, okay, die eine gute Funktion haben, die sind nicht so schwer beeinträchtigt, die können wir vielleicht weniger aggressiv behandeln. Und die, wo wir sehen, die Kurve ist ganz flach, hier passiert eigentlich nichts mehr, bei denen müssen wir damit rechnen, dass die intensivpflichtig werden. Das weiß man am Anfang nie. Ja, da kommt der Keim. Wie wir alle wissen, mittlerweile hunderte Millionen Infizierte, Gott sei Dank, ganz viele mit kaum Problemen, aber eben auch ganz viele, die auf Intensivstationen gelandet sind, an der Herz-Lungen-Maschine oder gar gestorben. Und differenzieren zu können, früh in der Erkrankung, welchen Verlauf wird diese Erkrankung nehmen, das ist ein ganz eminenter Teil der medizinischen Forschung zu Corona gewesen. Da hat man ganz viele Parameter gesucht, um eben Prognosen abbilden zu können und zu sagen, hey, die müsst ihr jetzt, wir haben hier einen Parameter, also wir haben erstmal wieder das Signal, wir haben ein Signal, es ist da. Und dieses Signal, das testen wir jetzt. Also wir geben allen, die dieses Signal haben, zum Beispiel Glukokortikoide und gucken mal, was passiert. Nehmen die jetzt einen besseren Verlauf als die, die wir nicht so behandelt haben? Das, was ich mir wünschen würde, ist, dass wir irgendwann dazu beitragen können, ja, das zu schärfen und zu sagen, wir untersuchen die. Wir sehen, dass hier die Funktion ist schlecht und empfehlen die und die Behandlungsart und das Outcome verbessert sich dafür für die Patienten. Das ist, wenn es jetzt darum geht, wie kann man die Methode mit der Krankheit übereinbringen. Ja, der zweite Teil Ihrer Frage, wo soll es denn hingehen, bezieht sich darauf, was wünsche ich mir denn für die Technik? Ich habe gerade schon gesagt, ich habe einen großen Kasten durch die Gegend geschoben, der obendrein auch noch teuer gewesen ist. Und insgesamt ist die Untersuchung schon aufwendig. Und was ich mir wünsche, ist also erstens, es muss leichter werden, es muss schneller gehen, es muss reproduzierbarer werden und es muss billiger werden, dass es möglichst viele einsetzen können. Das sind so die Kinderschokolade. Drei Wünsche, was willst du denn alles haben? Ja.
Was sagen Sie denn dazu, Herr Klee?
Also da können wir natürlich Beiträge leisten aus der Forschung heraus. Also wir machen jetzt natürlich keine industrielle Verwertung, das ist klar. Aber was wir zuliefern können, und das ist tatsächlich auch Gegenstand eines Forschungsprojektes, was auch schon wieder in den Startlöchern steht, das ist dieses, es muss leichter werden. Also Dr. Filser hat beschrieben, es ist gar nicht so einfach, mit Kindern zu arbeiten, ne? Und wir haben so ein bisschen einen Einblick bekommen, ja, dass die von der Motivationsseite heraus vielleicht gar nicht da mitmachen wollen. Ne? Die setzen sich davor und dann überlegen die sich nach 2 Minuten, nee, das ist jetzt nicht so spannend, wir stehen mal auf. Und das ist ein Problem. Und da sind wir im Moment dran, uns Verfahren zu überlegen, wie wir das zum einen schneller hinbekommen. Das heißt, wir wollen Signale messen, die trotzdem signifikant sind, also die sozusagen aussagekräftig sind für uns, aber in der kürzeren Zeit. Da gibt es Ideen, diese Flicker-Provokation zu verändern. Im Moment läuft das so ab, dass wir 3 Zyklen haben, wo wir diese Provokation setzen. Dann schauen wir uns an, wie reagieren die Gefäße. Dr. Fils hat es auch nochmal gesagt, naja, normalerweise müssten die sich eigentlich weit stellen. So Sachen wieder an der Technik dazu, also müssten ihren Gefäßdurchmesser vergrößern. Das tun sie nicht bei bestimmten Erkrankungsbildern. Covid haben wir jetzt hier beleuchtet. Aber diese Aussage, da ist ein Signal, das ist signifikant kleiner als das, was wir aus einer Normpopulation kennen. Wenn man das sicher treffen möchte, diese Aussage, muss man eben oftmals mehrfach messen. Und wir machen das in 3 Zyklen über eine bestimmte Zeit. Und wir haben in Ilmenau natürlich parallel schon Forschung betrieben, um zu schauen, wie stark kann ich das reduzieren, wenn ich den Flicker vielleicht länger setze, aber dafür nur einmal oder zweimal wiederhole, kommt das gleiche Ergebnis raus im Vergleich zu der Standardmethode. Und bin ich damit in der Lage, die ganze Untersuchung in der Zeit zu reduzieren? Das ist eine ganz spannende Frage, die bei Kindern extrem wichtig ist. Das ist das eine, was wir machen, wo wir auch schon im Jahr erste ganz vielversprechende Ergebnisse haben. Und das zweite ist eben diese Aufmerksamkeit. Und ich hatte ja ausgeholt mit der Berichterstattung über das Display. Und nun habe ich das auch schon so ein bisschen angeteasert. Man kann durchaus dieses Display dazu nutzen, um nicht nur die Fixation herbeizuführen, sondern eben auch die Kinder dazu zu bringen, ja, einem spannenden Fixationsereignis zu folgen. Also das Kreuz, was wir typischerweise nehmen als Fixationsmarker, als Fixationskreuz, das ist für einen Erwachsenen überhaupt kein Problem. Aber bei einem Kind ist das eben total unspektakulär. Und man kann sich vorstellen, dass man mit diesem Display nicht ein Fixationskreuz setzt, sondern eine Fixationsanimation. Beispielsweise ein kleines Männchen, ein kleines Filmschnipselchen in die Mitte dieser Stimulationsfläche bringt. Da schauen die Kinder drauf, sie verfolgen diese Animation, diese animierte Fixation, müsste man dann sagen, und sind vielleicht bereit, nicht 6 Minuten, aber vielleicht schaffen wir 3-4 Minuten bei den kleineren Kindern und dann eben in dieser Zeit sichere Signale messen zu können. Das ist eine Sache, die wir unmittelbar vorhaben. Und das Dritte, was man vielleicht noch mit anbringt, da sind wir aber schon wieder im Bereich der Medizin und auch der Anatomie, das Kinderauge ist ein anderes bezogen auf die Größenverhältnisse. Und ich hatte berichtet, dass wir eine spezielle Beleuchtung haben, einen Beleuchtungsring, den wir in dem Bereich der Pupille platzieren und damit den Augenhintergrund beleuchten. Und das ist nicht ganz so einfach bei Kindern, weil die Pupille eine andere Größe hat. Also der Durchmesser der Pupille ist eben reduziert im Vergleich zum Erwachsenen. Hier redet man davon, ein Erwachsener, wenn man den medikamentös so beeinflusst, dass die Pupille maximal weit wird, dann haben wir vielleicht so 7 mm, 7,5 mm zur Verfügung. Bei einem Kind sind das eher so 3 bis 4 mm. Und das hat einen Einfluss auf die Technologie, wie wir unseren Beleuchtungsring designen müssen. Also der muss speziell angepasst werden für die ganz kleinen Kinder. Und das ist auch ein Thema, was wir angehen und was wir in Zukunft beforschen. Und mit diesen Forschungsbeiträgen hoffen wir, unseren medizinischen Partnern ein System bereitstellen zu können, was eben geeigneter ist für diese Untersuchung. Und das wird in den nächsten Monaten passieren und auch schon zum Teil Einfluss haben auf das Kinder-Covid-Projekt. Ja, also das ist das, was wir versuchen, für die Medizin zu tun.
Ja, dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass das alles dann so wird und die Wünsche von Herrn Filser sozusagen in Erfüllung gehen. Wahrscheinlich hat er dann, ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich kommen dann die nächsten Wünsche und ist ja auch von Vorteil. Das heißt, Herr Filser und Herr Klee bleiben erstmal auf längere Sicht immer ganz eng beieinander, um weiter voranzukommen, um neue Technologien zu entwickeln. Wir machen jetzt einen thematischen Cut. Und einen Sprung. Wir sind ja hier in einem Podcast eben der Deutschen Gesellschaft für Biomedizinische Technik, also einem Verband, der eben unter anderem für Vernetzung steht, NachwuchswissenschaftlerInnen irgendwo auch eine Hilfe sein kann. Ich frage eigentlich immer, wo sehen Sie die Vorteile eines Verbands? Was ist da Ihre Meinung zu? Heute habe ich mir gedacht, frage ich aber mal, wie war das denn bei Ihnen? Wie war das bei Ihnen, als Sie quasi beschlossen haben, die wissenschaftliche Karriere, die möchte ich gerne verfolgen? Wann kam so der Moment, wo Sie gesagt haben, ich möchte gerne einem Verband beitreten, weil das vielleicht Vorteile für mich bringt? Was waren dann damals auch vielleicht Ihre Gedanken? Wie schnell war das überhaupt? Also vielleicht sind Sie ja auch erst letztes Jahr Teil der DGBMT geworden, Herr Klee, oder auch Sie, Herr Filser, sind wahrscheinlich nicht Teil der DGBMT, aber natürlich eines anderen Verbands. Wie waren dann so Ihre Erfahrungen damit? Vielleicht Herr Filser zuerst, genau.
Genau, da fange ich mal an, dränge mich mal vor, weil das ist bei mir sehr viel kürzer und schneller zu beantworten, glaube ich, als beim Professor. Weil ich von der Ausrichtung, ich bin Arzt, das sind zwar auch Wissenschaftler, aber es sind irgendwie andere Wissenschaftler, ja. Wir arbeiten eigentlich, um Patienten zu behandeln und gar nicht primär mit dem Anspruch, immer wissenschaftlich tätig zu sein. Und da habe ich auch lange gearbeitet. Ja, das heißt, im Patienteninteresse und nicht für wissenschaftliche Interessen. Das kam dann erst ein bisschen mit der Zeit über die Methode, die mich schon interessiert hat, wo ich auch im Studium schon ein bisschen mitgearbeitet habe. Da gibt es eben Verbindungen zu der familiären Art, zu dem Entwickler dieser Methode. Ja, das hat mich ein bisschen an die Methode rangebracht, die Gefäße sich anzuschauen. Und deswegen habe ich dann angefangen, mich dann immer mehr dafür zu interessieren. Und dann bin ich jetzt durch, Covid hat ja uns ja alle auf irgendeine Art überrannt und das Leben von jedem auf irgendeine Art und Weise verändert. Und bei mir eben zusätzlich auch noch daran, dass es mich noch mehr gepackt hat, dass mich noch mehr interessiert hat. Ich will dazu beitragen, die pathophysiologischen Dinge, die da passieren, irgendwie zu beschreiben, zu erfassen. Und eben auch die Verantwortung, wenn man denn so ein großes Kollektiv an Patienten hat von einer Erkrankung, die bisher nicht gut beschrieben hat, hat man auch eine gewisse Verantwortung zu sagen, ja, das schaue ich mir an, das mache ich anderen zugänglich. Und auf diese Art und Weise bin ich erstmal jetzt zum Thema Forschung überhaupt gekommen, was mich ehrlich gesagt sonst noch nicht so wahnsinnig viel interessiert hatte. Und die Arbeit im Verband, die ist wichtig, weil eben dieser Austausch wichtig ist, weil die Verbände sind diejenigen, die in der Regel die wissenschaftlichen Kongresse organisieren, die für die Fortbildung, für die Weiterbildung sorgen. Und ohne solche Verbände passiert das alles nicht und forschen die Forscher im eigenen Saft vor sich hin, was nie gut ist. Ja, deswegen sind solche Verbände wichtig und ich kann jedem, der zuhört, nur dazu ermuntern, da auch beizutragen, ja, einzutreten, weil je größer, je mehr Mitglieder ein Verband hat, umso mehr Einfluss hat er auch, umso mehr kann er an Gestaltung von Prozessen teilnehmen und dann auch aktiv teilzunehmen, ja, also sich zu engagieren.
Kann man eigentlich fast gar nichts mehr hinzufügen. Ich finde, das ist vom Dr. Filser sehr gut erklärt worden. Ich will vielleicht nochmal so diesen Wissenschaftsaspekt herausheben, den aber Dr. Filser jetzt eigentlich auch schon angeteasert hat. Also bei mir war das tatsächlich so, wenn man sich irgendwann entscheidet, wissenschaftlich tätig zu sein, dann ist es eben nicht so, dass man in einem Elfenbeinturm sitzt und für sich irgendwas erforscht und sagt, das ist ganz toll, sondern ich muss in den Austausch gehen. Ich muss beispielsweise wissenschaftliche Kongresse besuchen, um meine Wissenschaft vergleichen zu können, um meine Wissenschaft mit anderen Wissenschaftlern kommunizieren zu können, zu diskutieren, wieder neue Erkenntnisse im weiteren Prozess der Wissenschaft erlangen zu können. Und das geht für Nachwuchswissenschaftler natürlich super, indem wir uns auf Kongressen treffen, indem wir dort Posterbeiträge gestalten, indem wir Vorträge halten, indem wir einfach in Diskussion und Austausch treten. Und das ist natürlich durch einen Eintritt in einen Verband, der dann solche Konferenzen organisiert und das befördert, auf eine ideale Weise zu machen. Und ja, das kann man vielleicht noch den jungen Hörern und Hörerinnen mitgeben, ja, eintreten, das jetzt die DGBMT ist, das ist jetzt hier natürlich unser Aufhänger, aber auch andere Verbände und in Austausch kommen mit anderen Wissenschaftlern. Ja, das kann ich vielleicht noch mitgeben.
Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank, dass Sie heute bei mir zu Gast waren, dass Sie meine Experten heute für dieses wirklich, ja, irgendwo tragische, aber doch sehr, sehr spannende Thema waren. Jetzt sind wir wieder da an dem Punkt, wo wir uns verabschieden. Aber jetzt würde ich auch gerne nochmal dazu aufrufen. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, ob man sagen kann, wer Teil Ihrer Forschung werden möchte, kann sich natürlich auch direkt bei Ihnen melden, um zu sagen, Herr Klee, ich bin fertig mit meinem Studium, fertig mit meiner Promotion. Ich habe jetzt richtig, richtig Lust bekommen nach der Folge. Ich möchte unbedingt in Ihrem Forschungsteam sein. Ist das möglich? Kann ich dazu aufrufen? Kann ich sagen, melden Sie sich per Mail?
Das kann man natürlich gerne tun. Man muss dann immer schauen, wie sieht dieser Beitrag aus? Ne? Möchte man in einen Promotionsprozess eintreten? Möchte man seine wissenschaftliche Karriere an der Uni mit einer wissenschaftlichen Assistenztätigkeit beginnen? Das hängt wieder daran, wie viel finanzielle Mittel sind vorhanden. Aber das sind Sachen, die muss man sich dann anschauen. Aber wenn Interesse besteht, mitzuwirken, dann kann man sich auf jeden Fall erstmal gerne melden. Und dann versuchen wir natürlich herauszufinden, was ist jetzt der geeignetste Weg, damit zu machen. Und ich denke, das ist nicht viel anders in der Medizin. Ja, und deshalb Beiträge, Kommentare, Interessensbekundungen sind gerne willkommen.
Wunderbar, vielen Dank. Also ich würde sagen, jetzt bleibt mir gar nichts anderes übrig, als natürlich die Kontaktdaten von Herrn Filser und auch von Herrn Klee hier in die Shownotes zu packen für die direkte Kontaktaufnahme, aber natürlich auch die Kontaktdaten der DGBMT und auch vom VDE. Also wenn ihr Lust habt, da jetzt teilzuwerden, wenn Sie dem Verband beitreten wollen, dann würde ich sagen, gibt es gar kein Halten mehr. Los geht's. Und ansonsten, ja, sind wir an dem Punkt angekommen, wo ich mich bei Ihnen bedanke. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren. Vielen Dank an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt verabschiede ich euch alle erstmal in eine wohlverdiente Osterpause. Also im April hört ihr nichts von uns, sondern könnt ein bisschen die Feiertage genießen, euch von dem ersten wirklich turbulenten Vierteljahr 2022 erholen, soweit wie das irgendwie möglich ist momentan. Und dann könnt ihr einfach wieder im Mai einschalten. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch wieder spannende Themen mitbringe. Im Mai werden wir uns dann mit der Beatmungstherapie beschäftigen. Passt ja ganz gut nach Long-Covid, dachten wir uns. Und genau, genießt die Feiertage. Wir hören uns im Mai und tschüss.
Tschüss. Tschüss. Thank you.